Wir meditieren zuerst. Wir meditieren über den Tod. Wie es sich anfühlt, wenn man stirbt. Das haben wir im letzten Retreat gelernt. Und es hilft dir, dich auf die drei Juwelen vorzubereiten. Weil die drei Juwelen helfen dir zu diesem Zeitpunkt. Was sagt Buddha, ist der erste Schritt von der Meditation? Der zweite Schritt ist, sich zu räuspern. Sehr gut. Es ist wirklich gut, das vor der Meditation zu machen. Wir fangen an, uns zu entspannen. Die Augenlider sind weich. Kleines Lächeln auf dem Mund. Entspanne die Stirn. Entspanne die Finger. Den Bauch ganz leicht einziehen. Und dann konzentriere dich auf den Atem. Lange Ausatmung. Und jetzt versuche, dich darauf zu konzentrieren, dass wenn du in der Woche, wenn du wieder daheim bist, stirbst, in welchem Bett würdest du sterben? In welchem Bett?
In welcher Kammer de tu hogar?
Würde dich deine Familie legen, wenn du einen schlimmen Unfall hättest? Stell dir vor, wie du in diesem Bett liegst und du wirst in den nächsten 10 Minuten sterben. Und wenn du aufschaust, siehst du, wie sich deine Familie über dich beugt. Versuch dir vorzustellen, wer da wäre. Welche Freunde, welche Familienmitglieder wären da? Sie weinen um dich. Was ist das Letzte, was du ihnen sagen willst? Es fällt dir schwer zu atmen. Dann verschließen sich die Nasenlöcher. Die Augen fallen zu. Jetzt bist du alleine. Die Finger fühlen sich kalt an. Sehr schwer. Die Füße sind kalt. Und die Kälte kriecht entlang deiner Arme und Beine hoch. Dein Geist geht in dein Herz.
Then
Und dann hast du Visionen in deinem Kopf. Aber sie fühlen sich echt an. Du bist an einem Ort neben einem Berg. Und du rennst den Berg hinunter. Und der Berg bricht in sich zusammen und zerfällt in Einzelteile. Und du rennst vor den herunterfallenden Felsbrocken davon. Ganz schnell. Du kommst am Fuß des Berges an. Du rennst immer noch. Und es sind unvorstellbar schreckliche Geräusche. Dann kommt eine Wasserflut. Eine Riesenwelle kommt den Berg herunter. Es fühlt sich wie ein Tsunami an. Und du kannst nicht schnell genug davonrennen. Und die Welle erfasst dich und trägt dich fort. Du ertrinkst. Du kämpfst darum, an die Oberfläche zu kommen, um atmen zu können. Und dann bist du wieder unter Wasser. Und das Wasser trägt dich über das Land. Du kämpfst um Atem. Und dann plötzlich ist das Wasser weg. Und du sitzt am Boden. Und es ist wie in der Wüste. Und die Sonne ist heiß. Sie verbrennt dich. Kein Wasser. Du kriechst weiter. In der Ferne siehst du was, was aussieht wie Wasser. Du kriechst auf das Wasser zu. Und als du dort ankommst, erkennst du, dass es nur eine Fata Morgana war. Da ist kein Wasser. Und du kannst durch die Fata Morgana hindurchkriechen. Und hinter der Fata Morgana, auf der anderen Seite, da ist Nebel. Bedeckt die ganze Oberfläche und du gehst durch diesen dicken, es ist wie wenn du durch dicken Rauch gehst. Du kannst den Boden fast nicht sehen. Das sind Funken im Nebel. Funken im Rauch. Und du gehst immer weiter. Und am Horizont kannst du plötzlich ein Licht sehen. Wie ein kleines Feuer. Die Flamme bewegt sich nicht, sie ist ganz ruhig. Und du kommst immer näher und näher. Und es fühlt sich an, als ob die Welt immer enger werden würde. wie ein Tunnel. Und jetzt bist du gegenüber der Flamme. Um die Flamme herum ist nur Dunkelheit. Und es ist still. Die Flamme ist bewegungslos. Wie eine Kerzenflamme. Du gehst auf die Flamme zu. Und durch die Flamme hindurch. Und alles ist dunkel. Und plötzlich siehst du Licht am Horizont. Wie wenn die Sonne aufgeht. Bevor die Sonne aufgeht, verfärbt sich der Himmel weiß. Und du gehst auf dieses weiße Licht zu, das sich über den Himmel über dir ausbreitet. Alles andere ist dunkel. Und dann verfärbt sich das Licht rot. Wie ein Sonnenuntergang. Der ganze Himmel über dir ist rot, wie ein Sonnenuntergang. Und du gehst immer weiter. Und das rote Licht verschwindet langsam. Und dann ist alles schwarz. Um dich herum ist alles dunkel. Und dann verändert sich diese Dunkelheit. Es wird tiefschwarz. Und es wird immer noch dunkler. Und plötzlich fühlt es sich an, als ob du bewusstlos wärst. Keine Gedanken mehr. Nichts zu denken. Schwärze außen und innen. Und dann plötzlich ein Kristall, wie wenn du in einem Kristall innen drin wärst. Und die Welt hat eine kristallene Qualität. Bleib dort für ein paar Minuten. Die ganze Welt sieht aus wie im Inneren eines Diamanten. Wir bleiben hier ganz still für ein paar Minuten. Dann konzentriere dich wieder auf den Atem. Dann kannst du deine Augen langsam wieder aufmachen. Streck dich.
Okay.
Und so fühlt es sich an, wenn man stirbt. Und jeder erlebt das Gleiche. Die ersten Dinge, die du siehst, dass die Berge in sich zusammenfallen, im Innern deines Körpers, kollabieren die unterschiedlichen Energien. Satchu Melung, Satchu, Erde, Wasser, Feuer und Wind. Die groben Elemente in deinem Körper, in dem Moment, wo sie kollabieren, hast du diese Halluzinationen. Und dann kollabieren die feinstofflichen Energien. Und dann hast du die Fata Morgana, den Rauch, die Funken und dann die Flamme. Und das sind die feinstofflichen vier Elemente. Und dann das subtile Ki oder Prana kollabiert in deinem Herzen. Und dann hast du das, was wir Navakalampa nennen. Nirtok Malampa. Dann die Morgendämmerung, die Abenddämmerung und dann die Dunkelheit. Und dann noch tiefere Schwärze. Und in dem Moment hat der Geist schon fast aufgehört zu funktionieren. Und in diesem Moment kannst du die Leerheit direkt erfahren. Wenn du weißt, was du tun musst, wenn du praktizierst für dein ganzes Leben lang. Es gibt ein paar Traditionen, einige Lamas machen das, die führen Rituale durch, nachdem du gestorben bist. Die sagen Poa dazu, aber in Wirklichkeit ist es zu spät. In dem Moment dreht dein Geist total durch. Du stirbst. Es ist zu spät, um an Buddhismus zu denken. Es ist nicht möglich. In der Lamrim-Tradition praktizieren wir, bevor wir sterben. Wir machen diese Meditation diese Woche öfters und bereiten uns damit vor. Am Ende, wenn die Energie innehält und wenn du an dem Ort ankommst, den wir den Kristall nennen, in diesem Moment kannst du versuchen, die direkte Erfahrung der Leerheit herbeizuführen, wenn du vorher praktiziert hast, wenn du weißt, was du tun musst. Ich sage dazu, vom Zug abspringen. Wenn du nicht abspringst, dann drehen sich diese drei Lichter um Du kommst von der Schwärze ins Rote. Und vom Roten gehst du ins Weiße. Und dann machst du deine Augen wieder auf. Und dann siehst du vielleicht eine Hundepfote. Und dann bist du in deinem nächsten Leben. In diesem Teil im Kristall, wenn du weißt, was du tun musst, dann kannst du dich in den Körper eines Buddhas verwandeln. Und darüber sprechen wir. Und deswegen sollten wir heute darüber sprechen, was ist ein Buddha? Und wie können wir es während zu diesem Zeitpunkt erreichen? Jetzt gehe ich zurück zum Text. Wer macht da drüben den Text? Wir werden das Tibetisch auf die Leinwand projizieren, in englischen Buchstaben. Deswegen könnt ihr versuchen, mitzulesen. Nick, such mal nach 204. Ich kann deinen Daumen sehen. Bist du bei Nummer 204? Wir fangen bei 204a an. Ich lese das Tibetische vor und das mache ich, damit ich einen Samen in deinem Geist pflanze. Ihr müsst euch das weh, es ist nicht unangenehm fühlen, es ist entspannt, es ist wie ein Lied. Ich versuche, Samen in euch zu pflanzen. Du musst gar nichts machen. Entspann dich. Lass die Samen rein. Reg dich nicht darüber auf, dass ich eine fremde Sprache vorlese. Und dann erkläre ich, was es bedeutet. Und das ist die alte Art und Weise zu unterrichten. Wenn du diese Art und Weise nicht magst, dann komm zu den DCI-Events. Ich glaube, es ist gut, beides zu besuchen. Wenn du nur auf die alte Art und Weise lernst, dann langweilen sich die Leute. Wenn du nur die neue Art und Weise unterrichtest, dann können die Menschen nicht tiefer gehen. Deswegen machen wir beides. Jetzt geht's los. Diesen Teil haben wir im letzten Retreat schon behandelt. Aber ich möchte nochmal hier anfangen. Vielleicht eine Stunde aus dem letzten Retreat, weil wir jetzt die drei Juwelen studieren. Wenn du stirbst, den Kristall erreichst, wenn du weißt, was die drei Juwelen bedeuten, dann hast du die Chance, ein Buddha zu werden. Wenn du es nicht weißt, dann kommen die Lichter wieder und du machst die Augen wieder auf und dann bist du vielleicht ein Hund. Es ist wirklich eine sehr wichtige Aufgabe, die wir hier tun in den nächsten 10 Tagen, wie man richtig stirbt und wie du sicherstellst, dass alles korrekt abläuft. Du kannst es nirgendwo anders, in keiner Universität lernen. In deinem Leben sind das wahrscheinlich die 10 wichtigsten Tage überhaupt. Du kannst Jura studieren oder Medizin oder Ingenieurswesen. Du kannst das vielleicht 20 oder 30 Jahre ausüben, aber der Tod wartet immer auf dich. Das ist etwas, was jeder tun muss. Deswegen musst du dich vorbereiten. und wir können es dazu verwenden, uns in einen Buddha zu verwandeln. Wer kann uns beschützen? Und jetzt identifiziert er, wer uns beschützen kann. Und dann erklärt er uns, warum wir sie darum bitten sollen, dass sie uns beschützen. Wer kann uns zum Todeszeitpunkt beschützen? Dann zitiert er ein Buch, das heißt die 150 Verse des Lobgesangs auf den Buddha. Wer hat alle Probleme beseitigt? Wer hat keine Probleme mehr? Und wer hat alle wunderbaren Qualitäten erreicht? Wenn du einen Geist hast, wenn du diesen Superbeschützerberuf hast, dann solltest du ihn auch fragen, dass er dich beschützt und ihm zuhören. Also wer kann uns helfen? Was heißt diese Zeile? Die, die sich dafür interessieren, ist es bei Ashwagosha. Der hat es vor 2000 Jahren geschrieben. Was heißt es, ein Gehirn zu haben, einen Geist zu haben? Wenn es heißt, einen Geist zu haben, kannst du dann unterscheiden, wer der alte Bob ist und wer Captain James ist? Und heute früh hat dein Geist begonnen, genau diese Fähigkeit zu erlernen, wie du unterscheiden kannst zwischen dem alten Bob und Captain James. Kann ein Arzt dir helfen? Nicht wirklich. Warum? In DCI sagen wir, etwas funktioniert nicht, wenn es nicht immer funktioniert. Stanley, ich verkaufe dir einen neuen Mercedes zum halben Preis. Nur ein kleines Problem. Er funktioniert nur 3 Tage die Woche. Dann sagt Stanley, ich brauche so ein Auto nicht. Entweder funktioniert es jeden Tag, ein Auto, das nur die Hälfte der Zeit funktioniert, ist nicht mal den halben Preis wert. Ärzte funktionieren nur zur Hälfte der Zeit. 50% sterben. Gibt es einen Arzt, der immer heilen kann? Gibt es einen Aktienhändler, der nur Aktien aussucht, die immer Gewinner bringen? Also, einen Geist haben heißt, kannst du unterscheiden, dass dieser intelligente, hübsche, junge Arzt dir nicht helfen kann mit den wichtigen Fragen des Lebens? Wenn ich eine Erkältung bekomme, was soll ich tun? Nimm Vitamin C. Wenn ich meinen Arm in Lady Ruth Yoga-Klasse verletze, was soll ich dann tun? Dann mach Eis drauf. Wenn ich sterbe, was soll ich dann tun? Ich weiß nicht. dann das ist kein Schutz. Wir müssen herausfinden, wer uns unterrichten kann, was sie uns beibringen und wer die gleichen Dinge wie wir studieren. Und dann gibt es hier einen langen Abschnitt über Menschen, die in den falschen Dingen und an den falschen Orten Schutz suchen. Wenn du in die Bredouille kommst, also wenn du zum Beispiel Probleme rechtlicher Art hast und du versuchst einen Anwalt, oder wenn du krank bist und einen Arzt suchst und jemand versucht, dich zu verletzen, dann suchst du die Polizeistation. Diese drei Ideen, der Arzt, was war das nächste? Der Anwalt und die Polizei, die können dir nicht helfen, weil sie nur hin und wieder dir helfen können. Soll ich das erzählen? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Ich habe hier in Bangkok mal in ein Büro gehabt, 10 Jahre lang. Und wir haben hier viele Millionen Dollar verdient. Und eines Tages hat mich die Polizei aufgehalten. Dann hat er gesagt, zeig mir mal deinen Führerschein. Und mein thailändischer Freund war im Auto. Und dann schüttelte er so den Kopf. Und ich gucke so. Ich habe meinen Führerschein nicht dabei. Hast du einen Führerschein? Ich habe keine. Dann hat er gesagt, gib mir 100 Baht. Weil wenn nicht, dann nehme ich dich mit auf die Station. Und dann bin ich weitergefahren und dann habe ich meinen Freund gefragt, warum hast du so gemacht? Nein, du darfst ihm deinen Führerschein nicht geben. Weil dann gehen sie mit dem Führerschein zur Station und dann musst du 500 Baht zahlen. Manchmal suchst du Schutz bei der Polizei, aber es hilft dir nicht, sondern im Gegenteil, du hast noch mehr Probleme. Je mehr Geld du hast, umso mehr werden die Ärzte irgendwelche Dinge finden, was sie mit dir anstellen können. Wenn du krank wirst, ist es besser, arm zu sein. Wenn du viel Geld hast, dann sagen sie, du brauchst jene Untersuchung und jene Behandlung. Sie können dir nicht helfen. Sie können dich nicht beschützen. Aber wenn wir Probleme haben, haben wir das Bedürfnis, einen Arzt anzurufen, einen Anwalt zu suchen. Und das sind alles schlechte Ideen. Wenn du einen guten Beschützer suchst, selbst wenn du einen guten Anwalt findest, kann er dich nicht beschützen. Wenn du einen guten Arzt findest und ihn fragst, kannst du mich jünger machen wie letztes Jahr, dann wird er dir antworten, nein. Sie können dir nicht wirklich helfen. In dem nächsten Abschnitt im Lamrim musst du dich an die Idee gewöhnen, dass die Menschen, die du jetzt um Hilfe bittest, diese Menschen, irgendwelche Menschen, Ärzte, Anwälte, Polizei, Polizisten können dir nicht helfen. Du wirst sterben. Es gibt so viele Menschen, die sterben jeden Tag. Sie können dich nicht wirklich davor beschützen. Gewöhn dich an diesen Gedanken. In dieser Klasse, wenn du Probleme hast, dann frag niemand um Hilfe, der dir nicht wirklich helfen kann. Geh nicht zum Anwalt, geh nicht zum Arzt, geh nicht zur Polizei. Sie können dir nicht wirklich helfen mit den großen Dingen im Leben. können sie dir nicht wirklich helfen. Gewöhn dich an den Gedanken. Okay? Du brauchst Captain John. Du brauchst jemanden mit einem großen Stock. Was ist ein großer Stock? Die Leerheit. Du brauchst einen großen Stab. Es kann dir nur jemand helfen, der die Leerheit hat. Warum ist das so? Darüber müssen wir sprechen. Es heißt nicht, dass du die Augen zumachst und alles schwarz ist. Es heißt nicht, dass du die Augen zumachst und an nichts denkst. Das wird dir nicht helfen. Wenn du krank bist, die Augen zumachst und an nichts denkst, wirst du sterben. Okay? Das ist nicht die Leerheit. Leerheit ist eine wunderschöne, helfende Sache. Du kannst es verwenden, um Geld zu machen. Du kannst es verwenden, um deine Frau zu finden. Ja, Peter? Du kannst es verwenden, um gesund zu werden. Darüber sprechen wir. Wenn du wirklich glücklich sein willst, dann können dir drei Dinge helfen. Die drei berühmten Juwelen. Buddha, Dharma, wie die Lehren. Sangha heißt deine buddhistischen Freunde, deine Gemeinschaft. Buddha, die Lehren des Buddha und die anderen Menschen, die mit dir lernen. Die Gruppe, in der du bist. Diese drei Dinge können dir helfen. Das sind die drei Juwelen. Es gibt eine ganz berühmte Abteilung. Die heißen die vorgegebenen drei Juwelen und die echten drei Juwelen. Die echten drei Juwelen und die falschen drei Juwelen, wie im Diamantengeschäft. Wir müssen jeden Diamanten überprüfen. Ist er echt oder gefälscht? Die Gefälschten können echt ganz gut ausschauen, aber sie sind nicht echt. In meiner Firma haben wir damals 300.000 Diamanten jeden Tag überprüft. Und wir mussten sehr vorsichtig sein. Der ist echt, der andere ist unecht. Und die zwei gucken genauso aus. Es ist nicht wirklich entscheidend. Wenn du einen Gefälschten kaufst, sieht das niemand. Du kannst einen Gefälschten für $2 kriegen. Aber der echte Buddha und der gefälschte Buddha, das echte Dharma und das gefälschte Dharma. Du musst wirklich dich bemühen, die beiden auseinanderzuhalten. Und jetzt kommt ein sehr wichtiges Wort. Du kannst das um Nekpa nachgucken. Wie du nicht weißt, wie man sie identifiziert, was der echte Buddha und was der gefälschte Buddha ist, dann wirst du auch keine Hilfe erlangen. Es gibt zwei Arten an Buddhas. Der eine guckt aus wie ein echter Buddha, ist es aber nicht. Es gibt zwei Arten von Dharma. Eines, das ausguckt wie echtes Dharma, aber es nicht ist. Und es gibt zwei Sanghas. Eine guckt aus wie die echte, ist es aber nicht, und die andere ist die echte. Unsere Aufgabe heute ist, dass wir lernen, was die echte ist, und welche nur echt ausschaut. Alle Menschen hier im Raum, wenn ich dich frage, ob du Buddhist bist, werden alle mit Ja antworten. Wenn du krank wirst, was machst du dann? Ich gehe zum Doktor. Wenn du ein Problem mit deinem Ehemann hast, was machst du dann? Ich gehe zu meiner Mutter und bitte sie um Rat. Wenn du rechtliche Probleme hast, was machst du dann? Dann gehe ich zum Anwalt. Ist alles falsch. Alles. All das ist falsch. Es wird dir nicht wirklich helfen. Du machst jeden Tag irgendwas falsch. Du versuchst Schutz, du suchst Schutz in Dingen, die dich nicht wirklich beschützen können. Deine ganze Welt ist wie der alte Bob. Du versuchst Hilfe zu bekommen von Menschen, die selber Probleme haben. Ich habe ein Problem. Jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, stirbt er nach 3 Jahren. Mein Anwalt wurde verklagt und hat all sein Geld verloren und hat dann seinen Beruf aufgegeben. Das ist wirklich passiert. Die Menschen, die du um Hilfe bittest, haben ihre eigenen Probleme. Die können sich nicht mal selber helfen, aber du gehst trotzdem hin und bittest sie um Hilfe, weil du nicht weißt, was echter Schutz ist, echte Hilfe. Ich lasse jetzt ein paar Absätze aus. Die Wahrheit ist, du kannst in einem buddhistischen Kloster leben. Es ist nicht nur wahr, dass du ein großer Meditierer bist. Du bist nicht mal ein Buddhist. Ich habe das nicht gesagt, sondern so steht es im Buch. Er spricht vor 2000 Mönchen, vor 100 Jahren. Jungs, ihr lebt alle im Kloster, sagt er. Und du glaubst, dass du gut meditieren kannst. Du bist nicht, du kannst es nicht. Nicht nur das. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Ihr seid nicht mal Buddhisten. Und viele von denen leben im Kloster seit 20 oder 30 Jahren. Was meinst du damit, ich bin kein Buddhist? Weil wenn du ein Buddhist bist, dann suchst du Hilfe bei jemandem, der dir wirklich Hilfe geben kann. Aber du tust es nicht. Du gehst zum Doktor, der dich gesund macht oder auch nicht. Das einzige Wahre ist, dass sie dir eine Rechnung stellen. Meistens. Das Zeichen, dass du kein Buddhist bist, wenn du ein Problem hast, ist, dass du dort Hilfe suchst, wo du keine Hilfe erhältst. Geshe-la, was soll ich tun, wenn ich krank werde? Was soll ich dann tun? Ich springe jetzt noch mal ein paar überspringe noch mal ein paar Absätze. So we're gonna start. Und jetzt geht die echte Klasse los. Was ist ein echter Buddha? Der Buddha hat zwei Qualitäten, zwei Eigenschaften. Buddha und das Buddha-Juwel sind zwei unterschiedliche Dinge. Buddha-Juwel ist der, der dich beschützt. Wenn ich die drei Juwelen sage, dann musst du an jemanden denken, der dich beschützen kann. Hier ist beschrieben, was ein Buddha ist. Es ist die Definition eines Buddha. Sie helfen sich selbst perfekt und sie helfen anderen perfekt. Der falsche Buddha kann das nicht. Also wenn du mich fragst, Geshe-la, was ist Buddha? Was ist die Definition von Amitabha? Es ist nicht die Definition, der hat eine rote Haut und lebt im Himmel. Aber so denken wir. Was ist Amitabha? Wenn ich dich das frage, dann sagst du, der hat eine rote Haut und lebt im Himmel. Aber das ist es nicht. So guckt es aus im Außen. Es ist sehr einfach. Die tun für sich selbst das Richtige und sie geben anderen ultimative Hilfe. Es gibt eine berühmte Debatte. Was ist die Definition eines Buddha? Jemand, der diese beiden Dinge perfekt kann. Was sind diese zwei perfekten Dinge? Sie befriedigen ihre eigenen Bedürfnisse und die der anderen. Okay. Also ist der Buddha, der vor 2000 Jahren lebte, kein Buddha? Warum? Weil ich letzte Woche beim Zahnarzt war. Was heißt das? Hat der Buddha mir nicht perfekt geholfen? Ich hatte echt viele Schmerzen letzte Woche beim Zahnarzt. Der Buddha ist kein Buddha. Wenn die Definition eines Buddha ist, dass er seine eigenen Bedürfnisse und die der anderen befriedigt, dann ist er in dem Sinne kein Buddha. Weil ich immer noch Probleme habe. Okay? Jetzt müssen wir über die vier Teile eines Buddha sprechen. Die von euch, die im letzten Retreat waren, wissen das schon. Es ist sehr wichtig. Wenn du sagst, dass du ein Buddhist bist, das heißt das, dass du die drei Juwelen verstehst. Wenn du die drei Juwelen verstehst, dann weißt du auch, was das Buddha-Juwel ist, weil er ist der Erste. Wenn du das Buddha-Juwel kennst, dann weißt du, dass es vier Teile hat. Wenn du diese vier Teile nicht kennst, dann verstehst du das Buddha-Juwel nicht und dann bist du kein Buddhist. Okay? Einfach. Buddha hat vier Teile. Auf Sanskrit heißt es die vier Körper. Es ist nicht so, dass sie vier unterschiedliche Körper haben. Es ist nicht wie vier Paar Schuhe. Ein Buddha besteht aus vier Teilen. Aber auf Sanskrit heißt es die vier Körper. Zwei sind physisch. Einer ist geistig und einer ist die Leerheit. Zwei sind physisch, einer ist geistig und einer ist die Leerheit. Die vier Teile eines Buddha. Jetzt fangen wir mit den einfachen Teilen an. Du kannst Nirmanakaya dazu sagen, auf Sanskrit Nirmanakaya. Kaya heißt Körper. Nirmana heißt der, den sie zu dieser Erde schicken. Es ist wie ein Video auf YouTube. Der Typ, der das Video gemacht hat, ist immer noch daheim. Und dann macht er Videos für seine Freunde. Er schickt ein Video an seine Mutter und ein anderes Video für seine Freundin. Jede Person macht viele unterschiedliche Videos. Diese Videos heißen der Manakaya. Das ist der erste Körper. Also Buddha hat die Macht, viele Videos zu schicken. Sei vorsichtig. Wenn du im Bus bist und es sind 20 Menschen drin, könnte es sein, dass 10 davon ein Buddha sind. Und sei vorsichtig, wenn du ein Amerikaner bist, der 400 Leute unterrichtet. Dann könnte es sein, dass du der Einzige im Raum bist, der nicht erleuchtet ist. Und du unterrichtest all diese Buddhas, was sind die 4 Körper eines Buddha? Also sei vorsichtig. Du weißt nicht, wer ein Buddha ist. Buddha kann jedes Gesicht vorspiegeln, das benötigt wird. Selbst deine Schwiegermutter kann ein Buddha sein. Okay, das kann sein. Also der erste Körper eines Buddha ist der, den sie auf, zu dieser Welt schicken. Es ist wie ein Video. Und dann gibt es einen Körper, der daheim bleibt im Buddha-Paradies. Und der heißt Sambhogakaya. Sambhogakaya. Es ist der Paradieskörper. Das ist der Typ, der die Filme dreht. Der sitzt daheim an seinem Computer und hat sein iPhone und macht all die unterschiedlichen Videos und schickt sie in die verschiedenen Länder. Wenn der Buddha nach Thailand kommt, dann muss er Thailändisch sprechen. Das sind die 2 physischen Körper. Wenn du dich in einen Buddha verwandelst, dann hast du dein eigenes Paradies. Wie weit ist das von Phuket entfernt? Wie viele Kilometer ist das von Phuket weg? Ich gebe dir euch einen Hinweis. Versteht ihr? Es gibt 14 berühmte Fragen, die der Buddha verweigert hat zu beantworten. Jemand hat ihn gefragt, Buddha, wie weit ist Amitabhas Paradies von Phuket entfernt? Und er hat sich geweigert zu antworten. Was heißt das? Hier? Du musst nicht lange durch die chinesischen Berge wandern, um das Paradies zu erreichen. In diesem Raum, vielleicht der neben dir sitzt, sind vielleicht kein Kauspielzeug und sie sind kein Stift. Vielleicht sind sie leer. Sie sind leer. Wenn du gute Samen hast, dann bist du vom Buddha umgeben. Wenn du schlechte Samen hast, dann sind nur Menschen um dich herum, die dich ärgern. Was ist es wirklich? Stift oder Kauspielzeug? Welches ist es in Wirklichkeit? Im Buddhismus? Im Buddhismus gibt es kein wirklich. Es ist einfach keine korrekte Frage. Deswegen hat der Buddha verweigert, sie zu beantworten. Ist es, Buddha, ist es wirklich ein Stift oder ist es ein Kauspielzeug? Stell mir keine dummen Fragen. Ist es, wo ist Amitabhas Paradies oder ist es hier im Raum, im Hotel? Versteht ihr das? Habt ihr es verstanden? Dein Paradies wird da sein, wo du bist. Wenn es jetzt so ist, dass dieser Raum und die Menschen darin für dich kein Paradies sind, dann musst du es richten. Beschwer dich nicht beim Hotel. Im Ballroom gibt es ein Problem. Der Typ neben mir ist echt furchtbar. Kannst du jemanden schicken, der ihn richtet? Nur du kannst es richten. Nur du kannst die Samen in deinem eigenen Geist verändern. Beschwer dich nicht mehr über andere Menschen. Wenn es liegt an dir, ob du das Buddha-Paradies erreichst. Wenn du ein Buddha wirst, dann hast du zwei physische Körper. Einer sitzt mit seinem iPhone und seinem Laptop und macht diese Videos. Sambhogakaya, der Paradieskörper. Und er schickt die Videos in viele Welten. Von sich selbst oder von ihr selbst. Viele unterschiedliche Formen. Das ist der Namanakaya, der zweite Körper. Der Paradieskörper hat die Macht, viele Namanakayas zu erzeugen. Wenn du heute zum Buddha wirst, in dem Moment, wo du ein Buddha bist, wirst du Billionen von Körpern. Du wirst in einem Bus in Los Angeles sitzen und einer alten Dame helfen. Im gleichen Moment wirst du auch in Peking in einem Bus sitzen und einem alten Mann helfen. Du wirst in Millionen Bussen sitzen, in vielen unterschiedlichen Welten und vielen Menschen helfen. Das ist Namanakaya. Das sind die zwei physischen Körper. Der Körper am Hauptsitz und dann diese Aussendungskörper. Dies sind die zwei physischen Körper eines Buddha. Und der dritte Körper, wie lange kann ich unterrichten? Wir machen nach dem dritten Körper eine kleine Pause. Vielleicht auch nach dem vierten. Aber wir machen Pause. Der dritte Körper ist der Geist eines Buddha. Er heißt Jnana Dharmakaya oder Weisheitskörper. Der Geist eines Buddha. Der Geist eines Körpers ist echt cool. Der Buddha kann alle Dinge im Universum sehen. Zur gleichen Zeit. Und dein Geist im Moment hat bereits die Möglichkeit, das zu tun, wenn du meditierst, wenn du korrekt meditierst. Und es gibt viele falsche Meditationen. Es gibt viele nutzlose Meditationen. Wenn du korrekt meditieren lernst, dann kannst du lernen, viele Welten wahrzunehmen. Du kannst wahrnehmen, was in Peking und Los Angeles passiert zur gleichen Zeit. Dein Geist hat diese Fähigkeit. Er hat diese Fähigkeit bereits. Es muss dich nur jemand darin unterrichten, wie man korrekt meditiert. Dann kannst du es machen. Das ist eine der Eigenschaften von Buddhas Geist. Und Buddha kann alles sehen, was jemals war, was im Moment ist und was jemals sein wird. Geshe-la! Ich mag Buddhismus. Ich glaube, wir sollten ein bisschen Psychologie dazu tun. Ich habe eine neue Idee. Vergiss es. 2000 Jahren hat Buddha bereits gesehen, dass wir heute hier sitzen und diese Klasse zusammen haben. Er hat es direkt wahrgenommen. Wenn du ein Buddha bist, siehst du alles. Wenn die Menschen in 2000 Jahren Psychologie brauchen, dann hättest du es bereits ins Buch hineingeschrieben. Ich habe 19 Jahre lang in einer großen amerikanischen Firma gearbeitet. Und ich bin 4 Stunden jeden Tag gependelt. 2 Stunden in die Stadt rein und 2 Stunden aus der Stadt raus. Ich war müde. Und manchmal habe ich den Job auch wirklich gehasst. Also dann bin ich manchmal aufs Klo. Nicht ins Erste, sondern ins Zweite. Ich habe mich auf den Sitz gesetzt und habe die Tür zugemacht. Ich hab den Klodeckel nicht aufgemacht, sondern mich draufgesetzt, weil ich müde war. Und dann habe ich mich mit dem zukünftigen Buddha von Geshe Michael unterhalten. Jeder hat dieses, hat das in sich. Wenn du ein Buddha wirst, kannst du alles sehen, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Also wenn ich manchmal müde bin, habe ich mich mit mir selber unterhalten. Also ihr müsst die Tür zumachen. Also Geshe Michaels zukünftiger Buddha. Tut mir so leid, dass ich so lange gebraucht habe. Es war heute kein guter Tag. Der Job ist echt schwierig. Ich versuch dich schneller zu machen, weil dein zukünftiges Buddha selbst kann dich hören. Versteht ihr das? Ist das cool? Das ist der Geist eines Buddha. Er kann alle Dinge sehen. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Wenn du einen Doktor hättest, der alles in dir drinnen sieht und alles sieht, was dir jemals passieren wird, glaubst du, dass sie dir dann die richtige Medizin verschreiben?
Da.
Sie wissen, was passieren wird. Die wissen heute schon, was passieren wird. Nicht durch Logik, sondern durch direkte Wahrnehmung. Die raten nicht, was passieren wird. Sie können es direkt wahrnehmen. Und du hast diese Fähigkeit bereits. Du musst nur meditieren. Du musst es freilegen. Das ist der Weisheitskörper eines Buddha. Dhyana Dharmakaya. Das ist der Weisheitskörper eines Buddha. Okay? Wollt ihr noch den vierten machen oder Pause? Den vierten? Okay, ihr habt danach gefragt. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe heute gesagt, schon mehrere Male, dass du bereits die Samen hast, ein Buddha zu werden. Und alle Lebewesen haben es. All diese kleinen, irritierenden thailändischen Ameisen, die bei Nacht auf deinem Bett rumkrabbeln, auch die haben den Samen für Buddhaschaft. Und auch die Vögel, die kommen, um das Brot zu holen. Und die Fische im Ozean, sie alle haben den Samen für die Buddhaschaft. Was ist dieser Same? Es ist deine Leerheit. Es ist deine Leerheit. Wenn wir den Stift unterrichten, mit welcher Frage erreichen wir die Leerheit? Wenn alle aus dem Raum rausgehen und ich das Ding auf den Tisch lege, alle sind gegangen. In diesem Moment haben wir die Leerheit erreicht. Zu diesem Zeitpunkt, ist es ein Stift oder ist es ein Kauspielzeug? Dann musst du die Schultern zucken. Es ist jetzt noch nichts. Wenn du zurückkommst und du gehst auf die Bühne und du herunterschaust auf den Tisch, dann wird es ein Stift. Kurz vorher, wenn du da unten bist, dann ist es noch nichts. Das ist Leerheit. Und dein Körper ist das Gleiche. Dein Geist ist das Gleiche. Versteht ihr das? Das ist der Same, dass du zum Buddha wirst. Du bist leer. Du bist kein Buddha. Du bist nicht nicht Buddha. Versteht ihr das? Wenn du gute Samen hast, dann wirst du die Hand eines Buddhas sehen, aus Licht gemacht. Wenn du mittelprächtige Samen hast, dann wirst du einen Menschen sehen. Wenn du schlechte Samen hast, dann siehst du wow, wow, wuff, wuff. Guter Übersetzer. Ohne Samen, was ist es dann? Es ist leer. Und das ist Leerheit. Und diese Leerheit ist der Samen für deine Buddhaschaft. Und jeder hat ihn. Wenn du bereits ein Mensch bist, bevor deine Samen aufgehen, dann hast du keine Leerheit. Wenn das ein Stift ist, dann wird es immer ein Stift sein. Dann wird der Hund einen Brief an seine Hundefreundin damit schreiben. Versteht ihr das? Wenn du nicht leer bist, dann müssen wir das Programm jetzt absagen, weil wir uns nicht verändern können. Wir sind, was wir sind, von dieser Seite. Dann sollten wir die Klasse absagen. Dann können wir euch nicht verändern. Aber ihr seid leer. Wenn du gute Samen hast, dann wirst du ein Buddha sein. Wenn du schlechte Samen hast, dann wirst du ein Hund sein. Was bist du ohne Samen? Nichts. Leer. Das ist Leerheit wirklich. Und das ist deine Buddha-Natur. Das ist der Grund, warum du ein Buddha werden kannst. Weil du nichts bist. Weil du leer bist. Habt ihr das verstanden? Jetzt? Jetzt sind wir bereit, um über den vierten Körper des Buddha zu sprechen. Es heißt Nyong Niko Svabhavakaya. Es ist die Leerheit des Buddha. Das ist der vierte Körper. Wo findest du ihn? In den anderen drei Körpern. Der Geist eines Buddha ist leer. Der Hauptfilialenkörper ist leer. Der Körper, den Buddha aussendet, um der alten Dame im Bus zu helfen, ist auch leer. Deswegen kann es der Körper eines Buddha sein, weil ohne Samen ist es nichts. Wie der Stift, bevor du zurückkommst. Deswegen müssen wir uns über den Stift unterhalten. Wenn du gute Samen hast, dann wirst du den Arm eines Buddhas sehen. Wo ist Buddha? Wo ist das Paradies von Amitabha? Es ist hier. Mein Arm ist leer. Wenn ich in der Pause sterbe und ich habe schlechte Samen, wie werde ich ein Hund? Muss ich gehen und einen Hundekörper kaufen und ihn anziehen? Nein. Muss mein Geist in eine andere Stadt gehen und einen leeren Hund finden und hineinschlüpfen? Das ist das, was ihr denkt. Das ist das, was dir die Menschen beigebracht haben. Du stirbst und die Seele geht irgendwo hin. Und dann findet die Seele einen Hundekörper und schlüpft in den Hund hinein. Und dann bist du ein Hund. So funktioniert es nicht. Die Samen, die aus dir einen Menschen machen, sind aufgebraucht. Und eine Sekunde später öffnen sich die Hundesamen. Und dann siehst du eine Hundepfote. Und wenn du dann zu Stanley sprichst, macht er wow, 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 wuff, wuff, wuff. Was erlaubt dir, ein Hund zu werden? Deine Leerheit. Und das erlaubt dir auch, ein Buddha zu werden. Deswegen, was ist der wichtigste Körper eines Buddha? Der Leerheit, der vierte. Wenn du den vierten hast, dann können die Samen die anderen drei machen. Jeder hat den vierten. Wollt ihr eine Pause oder soll ich euch noch ein bisschen erzählen? Ich entscheide jetzt, dass wir keine Pause machen. Gebt mir noch 5 Minuten. Der wichtigste Körper eines Buddha ist der Leerheitskörper. Jetzt eine schwierige Frage. Die Menschen aus Vietnam, die aus China, die wollen immer tiefer gehen. Selbst Singapur, die Shoppingstadt, auch die wollen tiefer gehen. Hier ist die Frage. Der wichtigste Körper ist der Leerheitskörper. Welcher Körper kann dich beschützen? Jetzt gehen wir zurück zum Buch. Darum habe ich das alles erzählt. Das ist, warum ich das alles erzähle. Deswegen gehen wir jetzt auch zurück zum Buch. Weil heute früh gab es ein bisschen Verwirrung. Ich habe das Bild meines Lamas, wurde projiziert und habe gefragt, ob er Klein Jimmy oder Captain John ist. Er ist ganz bestimmt nicht der alte Bob. Und hier ist die Antwort im Buch. Ich habe es nicht erfunden. Chukuni. der Geist des Buddha und die Leerheit des Buddha. Sie sind das wahre Buddha-Juwel. Ich habe es nicht erfunden, es steht im Buch. Zwei von den Körpern des Buddha sind das wahre Buddha-Juwel und sie können dich beschützen. Dündampa heißt der Wahre. Der Geist des Buddha und die Leerheit des Buddha. Nur diese beiden sind das Buddha-Juwel. Sukuni. Und die zwei physischen Körper sind die gefälschten Juwelen. Können sie dir helfen? Und noch weniger eine Buddha-Statue. Die Menschen, die keinen scharfen Geist haben, die gehen in den Tempel und bitten die Statue, dass sie ihnen hilft. Mein Vater hatte Krebs und er ist zur Statue gegangen und hat mit dem Metall oder dem Holz gesprochen und hat um Hilfe gebetet. Und er ist gestorben. Vergiss es. Es ist nur Metall oder Holz. Selbst wenn der Buddha dort sitzen würde, die zwei physischen Körper können dich nicht beschützen. Wir haben darüber gesprochen, dass zu Buddhas Zeiten die Menschen sich an seine Robe gehängt haben und ihn gebeten haben, hilf mir, und sie wurden umgebracht. Selbst der physische Körper des Buddha, der lebende Buddha, kann dir nicht helfen. Es ist nicht das Buddha-Juwel. Heute, zum Beginn der Klasse, haben wir gesagt, wir müssen ganz klar unterscheiden. Was ist das Buddha-Juwel und was ist nicht das Buddha-Juwel? Zwei Teile von Buddha können dich nicht beschützen, die zwei physischen Teile. Selbst wenn der Buddha heute hier reinkommen würde, der physische Buddha kann dich nicht beschützen und dir nicht helfen. Was kann dir helfen? Der Geist eines Buddha. Denken wie ein Buddha. Verstehen wie ein Buddha. Was verstehen? Die Leerheit. Das ist der andere Teil des Buddha. Der Geist des Buddha, die Leerheit, die der Geist des Buddha sieht. Sie sind der wahre Schutz. Ich werde euch immer noch keine Pause geben. Peter, kannst du hier raufkommen? Wir machen jetzt Mr. Fantong. Flieg! Ich werde dir den wahren Schutz im wahren Leben zeigen. Das ist echte Hilfe im wahren Leben. Wie kann dich die Leerheit beschützen? Lass uns es wirklich machen. Und dann verspreche ich euch eine extra Pause, eine extra lange Pause danach. Ich verspreche es. Geht noch nicht zur Toilette, wartet noch 5 Minuten. Ihr zwei seid meine Kinder. Bleibt einfach da, wo ihr seid. Und ihr seid meine Kinder. Das ist ein DCI-Unterricht. Alle Jungs auf der Welt. Wir haben vor ein paar Jahren haben wir uns alle getroffen. Und wir haben darüber diskutiert. Sollen wir Frauen arbeiten lassen? Weil auf die alte Art und Weise hatten Frauen zwei Jobs. Sich um die Kinder zu kümmern und sich ums Essen zu kümmern. Und der Mann hat eine Aufgabe. Er muss das Geld verdienen, um das Essen kaufen zu können. Das ist das alte System. Aber alle Jungs haben sich heimlich getroffen und haben sich dann darüber unterhalten. Was glaubst du, sollen Frauen arbeiten dürfen? Sollen wir es erlauben? Wir haben beschlossen, ja. Auch Frauen können Geld verdienen. Also jetzt alle modernen Frauen kümmern sich um die Kinder, machen das Essen und verdienen das Geld. Und der moderne Mann kann den ganzen Tag Fußball angucken im Fernsehen. Okay? Es war eine sehr weise Entscheidung. Also angenommen, ich bin die Frau der Familie. Ich muss früh aufstehen, die Kinder in die Schule bringen. Dann arbeite ich 8 oder 10 Stunden. Danach muss ich einkaufen gehen. Dann muss ich das Gemüse für abends kaufen und dann muss ich es noch kochen. Und manchmal der Boss auf der Arbeit sagt dann zu mir morgen, komm doch morgen bitte früh. Ich muss mit DCI in Arizona skypen. Bitte komm früh. Dann muss ich zu den Kindern sagen, muss die Mama früh aus dem Haus? Normalerweise bringe ich euch um 8 in die Schule. Morgen muss ich euch um 7 hinbringen. Deswegen möchte ich, dass ihr eine Stunde früher aufsteht. Ich möchte, dass ihr angezogen seid, dass ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Und dann bringe ich euch zur Schule, weil ich muss wegen einem Meeting früh auf der Arbeit sein. Und am nächsten Morgen mache ich die Tür zum Kinderzimmer auf und die hüpfen auf dem Bett rum in ihrem Pyjama. Hey, ihr müsst jetzt auf und ab springen. Die hüpfen auf dem Bett rum. Was macht ihr da? Mama muss zur Arbeit. Wo sind deine Schuhe? Wo sind eure Schuhe? Und dann sage ich als Mama, ihr seid die schlimmsten Kinder von ganz Phuket. Das könnt ihr euch wieder hinsetzen. Und die Mama wird ärgerlich. Ihr seid die dümmsten Kinder in Phuket. Wen verletzt du damit? Sie? Mama hört es auch. Es ist wie, wenn ich deutsche Geld gebe. Dieses Bild macht einen Abdruck in meinem Geist. Und wenn ich zu den Kindern sage, sie sind blöd, macht es auch in meinem Geist einen Abdruck. Eine Woche später komme ich heim, nach der Arbeit. Ich muss die Einkäufe machen. Ich komme mit den Einkäufen heim. Ich bin müde. Ich habe die Kinder in die Schule gebracht. Ich habe 10 Stunden gearbeitet. Ich war einkaufen. Und dann komme ich heim. Und wenn ich die Tür aufmache, da gibt es nur eine Sache, die ich wirklich mag. Ich möchte, dass mich mein Ehemann in den Arm nimmt. Du, ich liebe dich und du arbeitest so hart. Fertig? Fatong. Der sagt, ich bin blöd. Fatong heißt Reissackgesicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur die Tür aufgemacht. Ich habe nicht mal was gesagt. Ich habe einfach nur die Tür aufgemacht. Ich habe nichts gemacht. Warum schreit er mich an? Ist es wahr, dass ich nichts getan habe? Ist es wahr, dass ich nichts getan habe? Nein, es ist nicht wahr. Ich habe letzte Woche meine 2 Kinder angeschrien. Sie sind auf dem Bett gehüpft. Und was habe ich gesagt? Ihr seid die blödsten Kinder in ganz Phuket. Ich habe einen Samen in meinem Geist gepflanzt und wenn er öffnet, wird blöd herauskommen. Eine Woche später komme ich heim, mache die Tür auf. Du bist dumm. Er hat gesagt, ich bin dumm. Kommt es von ihm oder kommt es von mir? Es kommt von mir. Ist es wahr, dass ich nichts gemacht habe? Nein, es ist nicht wahr. Warum habe ich jetzt da zwei Ehemänner? Die meisten haben nur einen. Aber ich habe hier zwei auf die Bühne gestellt. Ich sage euch, warum. Der da kommt von der Seite. Ich bin nicht schuld. Ich habe nichts gemacht. Das ist ein Ehemann. Und da ist der andere. Und der kommt von meinen Samen, den ich mit meinen Kindern gepflanzt habe letzte Woche. Der kommt von mir. Der kommt von seiner Seite. Welcher existiert und welcher existiert nicht? Den gibt es nicht. Ein Ehemann, der aus sich selbst heraus existiert, kann nicht existieren. Ein Ehemann, der existiert, weil ich letzte Woche meine Kinder angeschrien habe, den gibt es wirklich. In deinem Haus sind immer zwei Ehemänner. Der von dir kommt und der, ich habe nichts gemacht, der aus sich selbst herauskommt. Der da kann nicht existieren. Der existiert wirklich. Und jetzt die Frage. Wenn du heimkommst und die Tür aufmachst und der Ehemann sagt, du bist blöd. Wenn du heimkommst, was ist deine natürliche Reaktion? Ich bin nicht blöd, du bist blöd. Warum sagst du das zu mir? Ich habe Essen eingekauft, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich bin nicht blöd, du bist blöd. Was dann? Ich bin nicht schuld. Du bist ein Milchgesicht.
Phantom, du.
Was passiert gerade? Ich habe noch einen Samen gepflanzt. Nächste Woche würde es wieder machen. Oder die Kinder führen sich wieder auf. Es ist ein Kreislauf. Wenn ich weiß, dass der nicht existiert, was passiert dann? Sag blöd zu mir. Du bist dumm. Okay?
Okay. Está bien.
Okay. Está bien. Ist er dumm?
Es tonto?
Ja. Alle Ehemänner sind blöd. Aber sag es nicht. Weil sonst ist er nächste Woche wieder so. Versteht ihr das? Wenn ich mich entschließe, etwas nicht zu sagen, dann ist es, weil ich verstanden habe, dass der leer ist, dass es nicht existiert. Und jetzt? Hört zu. Dann könnt ihr eine lange Pause machen. Ich habe gerade Hilfe erhalten von den drei Juwelen. Die Leerheit schützt mich. weil nächste Woche wird mich mein Ehemann nicht mehr Milchgesicht nennen. Ich habe Schutz von den drei Juwelen erhalten. Und jetzt bin ich, wenn ich das mache, was passiert in dem Moment? Ich wurde ein Buddhist. Ich bin Buddhist. Jetzt bin ich ein Buddhist. Jetzt bin ich ein Buddhist. Versteht ihr? Jetzt habe ich Zuflucht genommen. Saramam Madana. Das sind nur Worte. Wenn du ins Haus gehst, dass du die Leerheit dieses Ehemanns siehst und du dann nichts sagst, dann hast du Zuflucht genommen. Und jetzt bist du ein Buddhist. Versteht ihr das? Es hängt nicht davon ab, wie viele Räucherstäbchen du anzündest. Es sind keine rote Roben. Es geht darum, wie du dich deinem Ehemann gegenüber verhältst, gegenüber dem Stub. Versteht ihr das? Das ist Zuflucht. Das ist Zuflucht im Buddha nehmen. Leerheit. Es ist schwer. Hilft es dir? Ja. Beschützt es dich? Ja. Wird er nochmal sagen, dass du blöd bist nächste Woche? Nein, weil es keinen Samen mehr gibt. Du hast nämlich gerade Hilfe erhalten. Das ist echte Zuflucht. Jetzt könnt ihr Pause machen.